Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie trotz Glut, Wind und Vinobile zu uns gefunden haben. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im Theater am Saumarkt und möchte beginnen mit einem Zitat von Christoph Helfrich aus seiner Geschichte der Philosophie, bezogen auf den Philosophen unseres heutigen Abends. Hegels Sätze können den Leser zur Verzweiflung bringen. Er müht sich redlich ab, liest noch einmal und noch einmal und er versteht nicht. Er fängt an, in dem Buch herumzublättern und merkt, dass das ganze Buch in diesem Stil geschrieben ist. Verzweifelt wirft er es schließlich in die Ecke. Eine gute Reaktion. Schade nur, dass er es dort liegen lässt, beziehungsweise wenn er es dort liegen lässt. Es stimmt, Hegel ist schwer zu verstehen. Vielleicht der schwierigste Philosoph überhaupt. Aber es ist zumindest sehr verständlich, dass er schwer verständlich ist. Denn mit Hegels eigenen Worten, am verständlichsten werden daher Schriftsteller, Prediger, Redner und so weiter gefunden, die ihren Lesern oder Zuhörern Dinge vorsagen, welche sie bereits auswendig wissen, die ihnen geläufig sind und die sich von selbst verstehen. Hegel aber hat Neues, Unerhörtes zu sagen, das sich kaum ausdrücken lässt, das aber ausgedrückt werden will. Zitat Ende. Wir wollen uns an diesem Abend sowohl biografisch wie auch philosophiegeschichtlich diesem berühmten Schwaben, dem Zeitgenossen und Freund Schellings und Hegel, nähern. Was sollten wir heute von ihm wissen, nachdem seine Wirkungsgeschichte zunächst wesentlich von einem rechten, autoritären Staatsdenken geprägt war, nach dem Motto, das Preußisch-Wirkliche ist das Wahre, um später bei den philosophischen Nachfolgern von Marx und Hegels dem Nachweis zu dienen, dass der Endpunkt aller gültigen Philosophie erreicht sei im Vater der Völker, ich zitiere, dem Massenmörder und Leuteschinder Josef Stalin. Welchen Beitrag kann Hegels systemische und dialektische Philosophie für unsere Gegenwart leisten, die wesentlich geprägt ist durch die Globalisierung und dies wirtschaftlich, politisch und ökologisch? Uns also zwingt, die Welt als Ganzes zu denken, ohne die Differenzen und Nischen aus dem Blick zu lassen. Diesen Fragen wird Privatdozent Dr. Rainer Schäfer für und mit uns nachgehen. Er studierte Philosophie an der Universität Köln und habilitierte sich an der Universität Heidelberg. Seit 2010 ist er Leiter des internationalen Forschungsprojekts Hermeneutik in den Geisteswissenschaften in deutsch-russischer Perspektive. Und er hat zahlreiche Werke zum Themenschwerpunkt Hegel und deutscher Idealismus publiziert. Dass der große Geist auch der Wirkung geistiger Getränke und anderer Stoffe geschuldet ist, zumindest als Impulsgeber und als Möglichkeit, von den Höhen der Geistesanstrengung wieder herunterzukommen, die Jungen sagen heute dazu modern Chill Out, ist eine kulturgeschichtlich genügend dokumentierte Tatsache. Wir wollen allerdings angesichts von Künstlern, die durch Drogen nicht nur ihre Contenance, sondern auch ihr Leben verloren haben, nun nicht ein bedenkenloses Hohelied des Weines singen, doch eine Betrachtung von Hegels Leben und Werk zu verstehen, ohne dem Geist des Rebensaftes sein Recht zu geben, hieße einen nicht unbedeutenden Aspekt in Hegels Leben auszublenden. Hier gilt schier kein Weltgeist ohne Geist des Weines. Otto A. Böhmer hat in seiner Erzählung Hegel und Hegel oder der Geist des Weines eine atmosphärisch dichte und erhellende Beziehungsgeschichte geschrieben, nämlich die Beziehung Hegel und der Wein, der dem Philosophen immer wieder dazu verhalf, die Inspiration zu seinen hochfliegenden Gedanken zu finden, andererseits aber auch wieder von den geistigen Höhenflügen zurück in seine traute Stube, seinen privaten Chill-Out-Room zu finden. Otto A. Böhmer studiert in Münster und Freiburg Philosophie, Politologie, Soziologie und Literaturwissenschaft, promovierte über Johann Gottlieb Fichte und war als Lektor in verschiedenen Verlagen tätig. Heute lebt er als freier Schriftsteller, Übersetzer, Rundfunkautor, Filmemacher und Literaturkritiker in Hessen. Seine Publikationen umfassen ein breites Feld von vielbeachteten Monographien, ausgehend von Nietzsche, Schopenhauer über Goethe, Eichendorff bis Hegel. Meine Damen und Herren, da wir nachtragend sind, wollen wir Ihnen nach den beiden Vorträgen eine Reihe von Weinen, dem Thema des Abends entsprechend, antragen, nicht ohne ein paar Häppchen zur Stärkung und eine Auswahl von Büchern der beiden Referenten. Wir danken Ihnen, wir danken den beiden Referenten für Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen vor allem geistreichen Abend. Herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich zunächst für die Einladung, hier vortragen zu dürfen. Ich hoffe, dass das zuträglich wird. Und ich bin so ein bisschen für den bierernsten Teil zuständig, versuche das aber auch alkoholisch aufzulockern. Und zwar die vorzügliche Einführung fragte ja nach dem Bezug Hegels zu unserem heutigen Problem. Unsere heutigen Probleme, die mit Globalisierung zu tun haben, kann man natürlich aus philosophischer Sicht hilft man bei konkreten Problemstellungen immer wenig. Da ist Hegels berühmter Spruch, dass die Eule der Minerva immer erst abends in der Dämmerung losfliegt, wenn schon alles zu spät ist. Dann reflektiert der Philosoph, wie ist das Kind in den Brunnen gefallen. Aber vorher, dass der Philosoph vorher was verhindern kann an Schlechtigkeiten der Weltgeschichte, da ist Hegel relativ skeptisch. Aber was man zumindest philosophisch rekonstruieren kann und was, glaube ich, für uns heute sehr bedeutsam ist, ist, dass Hegels Variante der Philosophie ein Holismus ist. Und zwar ein Holismus, der in solchen berühmten Sätzen wie das Wahre ist das Ganze und das, wenn man das Wahre nur als Resultat betrachtet, dann ist es nur ein Leichnam, ein toter Leichnam. Also sprich, wenn man tatsächlich das Ganze global sehen will oder holistisch, wie der gängige Fachlabel der Philosophen ist, die sich heutzutage gerne Holisten dann nennen, dann muss man also die Entstehung, den Anfang, die Entstehung, die Entwicklung und das Ende eines Prozesses betrachten und darf nicht bloß sehen, was hinten rauskommt. Und da ist Hegel eigentlich derjenige, der sich mit seiner Philosophie zwischen alle Stühle setzt. Man sieht das ja wunderbar, wie er einerseits von Links-Hegelianern vereinnahmt werden kann, von Rechts-Hegelianern auch. Und es ist überhaupt kein Problem, in seinen Schriften einerseits Stellen zu finden, die ihn als Jakobiner, als Radikalkommunisten outen, nicht? So frühe Äußerungen, wenn er sagt, der Staat muss zerstört werden, der Staat muss weg. Andererseits natürlich preußische Staatsvergötterung, sehr rechtshegelian, und da ist er natürlich auch vereinnahmt worden und auch sehr manchmal bellizistisch gedeutet worden, wie zum Beispiel, wenn dann Rechtshegelianer deuten, dass sich Völker, indem sie Krieg führen, in die Reihe des Weltgeistes einordnen können. Auch dafür findet man Ansätze bei Hegel, man findet aber auch genau das Gegenteilige, nämlich, dass die wahre Bestimmung des Staates ist, Freiheit und Frieden zu sichern. Also was denn nun? Und man kann Hegel eben offensichtlich nicht vereinseitigen. Wenn man wirklich global denken will, darf man nie eine Seite verabsolutieren. Und genau das ist auch Hegels Punkt, dass immer aber nicht nur vereinseitigend gedacht werden darf in so einem Schema von Hegel meint dann jetzt mit diesem Holismus seine Dialektik und die besteht in These, Antithese, Synthese. Das ist ein völlig falsches Hegel-Verständnis, denke ich, weil Hegel so nah am Weingeist gebaut ist, dass er sehr flüssig denkt. Das heißt, die hegelsche Dialektik, die das Ganze zu denken versucht, ist eigentlich nicht in so einer Schematisierung und Entgegensetzung zu denken, weil das ist schon wieder so ein fixierendes Denken, das einseitig versucht, Position A, Position B. A, funktionieren beide nicht, also machen wir Position C, These, Antithese, Synthese zu denken. Und so einfach ist Hegel nicht, sondern es ist der Witz oder die Krux seines Holismus ist, dass jeder wahre Gedanke einfach ist. Und der wahre, einfache Gedanke hat sein Gegenteil schon in sich und führt zu seinem anderen. Und jetzt wird es abstrakt und bierernst. Dieses zum anderen führen will ich an ein paar Beispielen verdeutlichen, die auch das Programm, was in der Einführung anklang, nochmal verdeutlichen sollen. Und zwar, wieso Hegel für uns heutige Philosophen noch so bedeutend ist. Also nach diesen Grabenkämpfen im 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert fing dann so eine Hegel-Renaissance ab den 50er, 60er Jahren wieder an mit Dieter Henrich. Und das war alles sehr gediegen und philologisch präzise, diese Form der Hegel-Auferstehung. Aber mittlerweile gibt es eine Hegel-Rezeption, insbesondere in Amerika, die deswegen sehr interessant ist, weil sie eigentlich Hegel kaum wörtlich zur Kenntnis nimmt, sondern den Geist Hegels zur Kenntnis nimmt. Und damit, also unter den analytischen Philosophen in Amerika ist es halt Brauch, dass man eigentlich keine Texte lesen darf, die älter sind als 5 Jahre. Sonst ist man schon historisch und hat nichts mehr mit Philosophie zu tun. Also eigentlich schon, wenn man Texte von jemandem liest, der schon tot ist, das ist unter analytischen Philosophen nicht gern gesehen. Und das ist natürlich eine Geschichtsvergessenheit, die Hegel sehr stark brandmarken würde. Aber das Interessante daran ist, dass Aspekte von Hegel subkutan in dieser Gegenwartsphilosophie da sind. Und ein wichtiger Punkt ist die Verbindung von uns mit der Welt, auf die diese Philosophen, nämlich zum Beispiel Robert Brandom, John McDowell oder Richard Rorty, abgehoben haben. Und zwar hat der Empirismus, der die analytische Philosophie, die aktuelle Philosophie sehr stark bestimmte, ein wichtiges Dogma, nämlich da ist die Welt mit ihren Gegenständen, hier sind wir und dann gibt es Sinnesdaten, die schießen da so rüber und diese Sinnesdaten sind was Individuelles, Einzelnes, uns Determinierendes und ausgehend von den Sinnesdaten bauen wir uns dann so eine Art Weltbild auf, indem wir die Sinnesdaten miteinander synthetisieren und zack ist auf einmal die globale Welt da, aber sie steht uns gegenüber und wir sind durch Sinnesdaten affiziert. Und das, was dann eigentlich ist, nach diesem Empirismus, ist das jeweils einzelne Sinnesdatum. Ja, also schwarz, wässrig, hart und so weiter. Das synthetisiere ich dann und kriege mein Weltbild. Und wie ich es synthetisiere und kombiniere, ist auch noch eine Sache der Gewohnheit und wie wir unsere kommunikativen Prozesse gestalten. Und dagegen wendet sich Hegel schon in seinem ersten Kapitel aus der Phänomenologie des Geistes, und da will ich dieses Flüssige seines Denkens verdeutlichen, nämlich indem er sagt, okay, was ist für den Empiristen, für die sinnliche Gewissheit, so nennt er da diese Position, was ist für die sinnliche Gewissheit das, was ist? Dieses, jenes, hier, ist, nennt er das. Und zwar etwas, das in Raumzeit sich zeigt. Und das soll was Individuelles, was völlig Vereinzeltes sein und insofern etwas, das sie eigentlich nur deiktisch, also nicht begrifflich, weil Begriffe sind ja schon wieder etwas nicht Sinnliches. Ja, wenn sie sagen, ah, das ist schwarz, dann sind sie ja schon über das schwarze Sinnesdatum selbst hinausgegangen und haben das in die Klasse aller schwarzen Gegenstände subsumiert. Das dürfen Sie aber nach einem strengen Empiristen eigentlich erst in einem zweiten Erkenntnisschritt machen. Sie müssen erstmal den Input haben. Ohne Input können Sie keine Welt synthetisieren. So, und dagegen wendet sich Hegel gegen dieses Bild, nämlich einer Zweiteilung. Das ist ja die Zweiteilung, Welt da, Sinnesdaten, Medium, ich hier. Und Hegel sagt, schon in dem Verwenden von dieses und hier und jetzt steckt ja etwas Allgemeines drin. Weil wenn ich mich rumdrehe und sage, dieses ist hier, habe ich auch schon wieder etwas bezeichnet. Das heißt, diese Ebene individueller Vereinzelung eines einzelnen Sinnesdatums, das nur mir hier jetzt gegeben ist, ist eigentlich eine Illusion. Und insofern sagt Hegel, okay, also wenn wir dem Empiristen zugeben, dass es sowas gibt wie eine Ebene der Unmittelbarkeit, des direkt Gegebenen, dann kann dieses, was uns da eigentlich direkt gegeben ist, nicht mehr schwarz, hölzern, jetzt und hier sein, sondern das, was darin als Allgemeines vermeint wird, weil ich dieses Hier, Jetzt immer wieder anwenden können muss oder anwende. So, und wenn das so ist, dann sind wir eigentlich schon mittendrin im Verflüssigen unseres Gedankens. Wir können dann nämlich keine Empiristen mehr sein. Denn das, was jetzt auf einmal eigentlich ist, ist nicht mehr der individuelle Sinnenreiz, sondern auf einmal ist was Allgemeines, nämlich Raum und Zeit, in denen Sinnesreize passieren. Das heißt, wir sind schon eigentlich über den Empirismus hinausgegangen und haben, wenn wir versuchen, Empiristen zu sein, die etwas in Raum und Zeit bestimmen wollen, eigentlich schon längst begriffliche Allgemeinheiten verwendet, und somit ist nach Hegel das, was eigentlich ist, der allgemeine Begriff, nämlich der von Raum und Zeit, von Itzt und Hier, wie er so schön sagt. Also das wäre ein erstes Beispiel, wo man, finde ich, sehr schön sehen kann, wie Hegel in einem ersten Schritt sagt, okay, kaufen wir erstmal, was der Empirist sagt. Schließlich ist das eine sehr realistisch klingende These, und was sollte man dagegen haben, dass uns individuelle Sinnesdaten affizieren und wir daraus dann die Welt bilden? Wir kaufen es, analysieren es, sehen, das ist eigentlich anders gemeint, wenn der Empirist von diesem und hier spricht. Also darüber hinausgehen muss man zu einer Begriffsallgemeinheit und nicht mehr zu einem individuellen Sinnesdatum. Und damit ist man schon wieder auf einer nächst höheren Stufe der Erkenntnis des Verhältnisses von uns zur Welt. Nämlich bei einer, die davon ausgeht, dass primär gegebene ist, sind Allgemeinbegriffe. Und insofern kann für uns etwas globale Bedeutung überhaupt nur dann haben, wenn es begrifflich analysierbar ist. Das wäre so ein erstes Beispiel, wo man, glaube ich, ganz gut sehen kann, wie das dieses These, Antithese, Synthese eigentlich komplizierter ist, weil in der These steckt schon die Antithese drin und in der Antithese steckt schon die Synthese drin, aber man darf die nicht vereinzeln, die jeweiligen Schritte. Und insofern, und genau dasselbe ist übrigens, um da jetzt von dieser abstrakten Ebene zu den konkreteren Sachen nochmal zurückzukommen, dieser Links- und Rechtshegelianismus, also die Richtung Marx oder die Richtung der Rechtshegelianer, die dann, würde ich sogar so dreist sagen, sogar noch in Leuten wie Carl Schmitt gipfeln in Anführungszeichen, weil bei Carl Schmitt, also strammeren Nazi findet man ja kaum. Also diese schrecklichen Seiten sind eigentlich eben nicht Hegel, weil wenn man Hegel selber fragen würde, der wäre weder Linkshegelianer noch Rechtshegelianer. Der wäre eben Hegelianer, sprich jemand, der die Hohlheit der Vereinseitigung beider Seiten sieht. Und insofern würde Hegel wahrscheinlich eine Synthese aus Links- und Rechtshegelianismus politisch gesehen machen und nicht bei einer der beiden Seiten stehen bleiben. Er würde beide Seiten, das ist ein wichtiges Wort von Hegel, er würde beide Seiten als Moment begreifen. Und ein Moment, das ist ein Terminus, der ist in der Philosophie ja schon bei Leibniz eingeführt worden, wo Leibniz führt, der Moment ausführt in der Monadologie. Der Moment ist dasjenige in der Zeit, was mit der Vergangenheit angereichert ist und mit der Zukunft schon schwanger geht. Und genauso würde Hegel das auch sehen. Jeder Gedanke, nicht in zeitlicher, sondern in konditionaler Bedeutung, jeder Gedanke ist angereichert mit dem, wo er heraus entstanden ist und geht schwanger mit dem, wohin er sich entwickelt. Und dann hat man eigentlich erst diese Flüssigkeit des Denkens erreicht. Die möchte ich dann noch mit einem anderen Beispiel verdeutlichen. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Möchte ich noch mit einem anderen Beispiel, mit ein paar anderen Beispielen verdeutlichen, und zwar mit dem Beispiel aus dem Anfang seines Hauptwerks. Das Hauptwerk von Hegel ist die Wissenschaft der Logik. daran hat er etwa 20 Jahre geschrieben und immer wieder überarbeitet, immer wieder neue Auflagen gestaltet. Eine lange Zeit galt als sein Hauptwerk die Phänomenologie des Geistes. Das war aber leider Fehlinformation. Ja, die Hegeldeuter, die das als Hauptwerk sahen, lagen leider daneben. Das Hauptwerk ist natürlich seine Wissenschaft der Logik. Die ist das Zentrum seines Denkens. Die Phänomenologie des Geistes, sagt Hegel selber, ist etwas, das hinführen soll zu diesem Zentrum. Die Phänomenologie des Geistes ist, wie der Titel schon sagt, der ist genial. Phänomenologie des Geistes, also die Erscheinungslehre des Geistes. Ja, also auch da sieht man, dass der Geist etwas werdend gewordenes ist und nicht einfach ein fertiges Resultat. Und insofern kann man Hegel auch nicht als einfachen Geistmetaphysiker aburteilen. Genauso ist für Hegel der Geist eben nicht nur was Metaphysisches, was irgendwo überirdisch herumschwebt, sondern der Geist ist das, was wir jetzt und hier draus machen. Nichts anderes. Ja? Also Hegel ist keiner, der einen transzendenten Geist lehrt, der irgendwo transzendent am Sankt-Nimmerleins-Tag erscheint, sondern Geist ist immer genau das, was Sie jetzt und hier draus machen. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, wo man sehen kann, die Verbindung mit unserer Wirklichkeit. Ja, Hegels berühmter Spruch, das Wirkliche ist das Vernünftige ist das Wirkliche, ist natürlich sehr oft sehr kritisch gedeutet worden, nicht? Weil dann müsste man sagen, okay, wenn das wirklich so ist, dass das Wirkliche das Vernünftige ist, was ist nicht alles Schreckliches wirklich? Und das soll dann vernünftig sein alles? Ja? Auschwitz, wirklich. Soll das auch noch vernünftig sein? Ja, also, aber dann, wenn man sowas macht, ist man eigentlich schon in die Falle getappt und hat schon wieder gesagt, das Wirkliche ist Auschwitz. Das würde Hegel eben nicht unterschreiben und würde sagen, nein, du musst analysieren, welche Verfallserscheinungen des Staates vorangegangen sind, damit es zu sowas kommen konnte. Und dann ist höchstens deine Analyse dieses Phänomens vernünftig. Aber daraus folgt ja nicht, dass der Gegenstand deiner Analyse auch vernünftig ist. Ja? Sie können mit Vernunft Tische und Stühle analysieren, die selber nicht vernünftig sind, deswegen, weil sie mit dieser Methode analysieren. Also insofern würde Hegel sich wahrscheinlich gegen solche Vereinfachungen und solches Verstandesdenken, dass schlicht alles vernünftig ist, was empirisch real existiert, dagegen würde er sich sicherlich wehren. Und einer der Punkte ist eben seine Logik, in der er versucht, die Wirklichkeit oder das, was ist, begrifflich zu bestimmen. Denn wenn wir nochmal uns zurückerinnern an diese sinnliche Gewissheit, die Hegel da bekämpft, haben wir ja schon gesehen, das, was eigentlich wirklich ist, ist was Allgemeines. Somit also nicht mehr was Sinnliches, sondern was begrifflich Wirkliches. Und begrifflich wirklich, was begrifflich wirklich ist, dem kommt dann somit Sein zu. Und dann sind wir genau in der ersten Kategorie von Hegels Wissenschaft der Logik. Die Logik insgesamt wird begründet durch diese Entstehungsgeschichte der Phänomenologie des Geistes, was ich gerade schon sagte. Und die Phänomenologie des Geistes erklärt die Geschichte, wie der Geist sich dazu entwickeln kann, Logik zu betreiben. Ja, also wie ist es überhaupt möglich, dass wir Logik betreiben im Sinne von reinem Denken? Da, die Antwort gibt Hegel in dieser Phänomenologie des Geistes, die schrecklich dick und schwer ist und schon Einstein hat sie nach ein paar Seiten in die Ecke geworfen und gesagt, alles Bullshit, was da drin steht, weg damit. Richard Wagner war total begeistert, das klang ja gerade auch hier in der vorzüglichen Einleitung schon an. Richard Wagner war zuerst total begeistert, als er das Werk las. Dann las er seinem Freund Bülow einen Satz daraus vor und sagt, ist das nicht genial, so muss man philosophieren. Und Bülow fragt, was heißt denn das? Erklär mir das mal. Und Wagner, eigentlich? Und dann klappten sie auch das Buch zu und weg damit. Okay, aber Hegel bietet noch eine andere Alternative, mit der man sich die Lektüre dieses schwierigen Buches sparen kann. Hegel sagt nämlich, Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, zur Logik zu kommen. Die eine Möglichkeit ist eben diese schwierige Erkenntnis, wie kommt der Geist überhaupt dazu, Logik zu treiben. Und die andere Variante, sagt Hegel, ist, och, man kann sich einfach entschließen zu denken, was Denken ist. Fasse den Entschluss, jetzt denke ich mal, was Denken ist. Zack, sind Sie mitten in der Logik drin. Also die Logik ist die Erklärung der Gesetze des Wahren. So sagt das Frege und so würde ich das 100% unterschreiben und so sieht es auch Hegel. Für Hegel ist die Logik gleich identisch mit der Wahrheit, und zwar aber die gesamte Logik. So, und jetzt komme ich zu meinem Punkt mit der Erklärung des Holismus und wie das mit der Wirklichkeit zusammenhängt und dass das philosophisch natürlich eben keine Details erbracht werden können und keine konkreten Lösungen zu finden sind, aber begriffliche, allgemeingültige, an die sich dann jede konkrete Lösung zu halten hat. Und ein wichtiger Punkt ist, wenn man sich entschließt, das Denken denken zu wollen, also bei Null zu starten, an den absoluten Nullpunkt des Denkens kommen zu wollen, dass man dann keine Voraussetzungen machen darf. Ja, wenn ich anfange, das Denken zu denken, darf ich nicht hingehen und sagen, ja, Denken, das ist Neuronenfeuern, Neuronenfeuern sind elektrische Impulse und so weiter, was heute sehr viele Philosophen für Philosophie des Geistes und des Denkens halten. Da würde Hegel sagen, das ist ja albern. Also so viele Voraussetzungen, womit messt ihr das? Woher wisst ihr, dass dieses Feuern der C-Fasern und der Axone und Synapsen in der Richtung diesen Gedanken bedeutet, nämlich zum Beispiel den Gedanken, etwas ist nicht ein anderes. Und selbst wenn ich das aufschlüsseln könnte und sehen könnte, aha, dann feuern immer genau die Nervenzellen hinten im Broca-Areal, hinten links, ja, was habe ich damit gewonnen für die Bedeutung etwas und anderes? Nichts. Ja, das ist äußerlich und formal, wenn man da so rangeht. Man muss den Begriff selber analysieren. Was heißt es, etwas zu sein und nicht anderes? Und dann kommt man zu der Erkenntnis, okay, etwas und anderes müssen sein. Wenn das so ist, dass beide sein müssen, dann ist sein offensichtlich ein anderer, ein allgemeinerer Begriff als etwas und anderes, weil die müssen ja nun beide sein. Also ist Sein selber etwas, was die Voraussetzung für etwas und anderes ist. Also ist Sein nicht ein Etwas. Gut, wenn Sein nicht etwas ist, dann kann es auch nicht bestimmt sein. Dann muss also Sein, weil alles ist, hat am Sein teil. Das Glas, ich, Hegel hatte daran teil, das, was wir hier gerade machen, uns unterhalten, hat alles teil am Sein. Also Sein muss sehr unbestimmt sein. Und da wir uns ja darauf geeinigt haben, dass wir wirklich beim Nullpunkt des Denkens starten wollen und nicht Voraussetzungen machen wollen, muss es auch unmittelbar sein. Also Sein darf nicht etwas sein, das schon vermittelt ist, aus anderem herkommt. Und wenn es aus anderem herkommt, dann wäre das ja eigentlich das Erste. Also wenn man wirklich das Erste denken will, muss das etwas sein, das unbestimmt ist und unmittelbar. Und da sagt Hegel, genau das ist meine Definition von Sein. Sein ist unbestimmte Unmittelbarkeit. Und da haben wir schon den Einstieg in seine Variante, das Denken zu denken. Ich bin gleich... Nein, ich wollte nur, klar machen, dass ich noch den, ich wollte nur klar machen, dass ich den Kontakt zur Wirklichkeit noch nicht ganz verloren habe. Also der Punkt ist, Sein ist dann unbestimmte Unmittelbarkeit. Wir machen keine Voraussetzungen. Gut, und dann ist Hegels nächster Schritt, ja okay, Sein, an dem nun wirklich alles teilhat, global, unbestimmte Unmittelbarkeit. Was denke ich eigentlich, wenn ich Unbestimmtheit denke, die total unmittelbar ist? Oder Unmittelbarkeit, die total unbestimmt ist? Was denke ich dann? Nichts. Genau, ja, also Sein schlägt in nichts um. Sein ist nichts. Und zwar nicht dieses Nicht oder jenes Nicht, also nicht so, wie man sagen könnte, das Glas ist nicht die Flasche oder das Glas ist nicht dieses und jenes. Da würde Hegel sagen, das ist anderes Sein. Also die, ja, da kommt die Kategorie, die nächsthöhere, das ist schon wieder die, eine höhere Gedankenbestimmung, etwas und anderes, die sich gegenüberstehen. Das ist nicht jenes. Die sind voneinander unterschieden, aber haben beide Teil daran, dass sie raumzeitliche Objekte sind oder sowas. Und dass sie aus einer Gitternetzdichte von Molekülen bestehen und bla bla bla, was ein Physiker uns alles erzählt. Aber Hegel würde sagen, in jedem Falle, ob man das jetzt physikalisch, gesellschaftlich angeht, ja, Sie können ja die Flasche hier als phallisches Symbol, psychoanalytisch, wie auch immer angehen wollen, ist alles nicht logisch, weil rein logisch das anzugehen heißt, pure Gedanken erfassen. Und pure Gedanken sind zum Beispiel sowas wie etwas anderes sein, nichts. Jetzt will ich aber nochmal weitermachen. Jetzt haben wir also schon mal beobachtet, wie das nicht so einfach ist mit These, Antithese, Sein und Nichts, die man so auseinanderhalten könnte, sondern Sein schlägt ja selbst in Nichts um. Sein ist Nichts. Also nicht Sein zuerst und dann wird das zu Nichts, sondern Sein ist Nichts. Okay, also in der These ist wieder die Antithese drin. Wenn das so ist, und wenn wir dann also versuchen, Sein zu denken, oder wenn wir versuchen, nichts zu denken, dann ist unser Denken eigentlich immer schon hin und her gerast. Nämlich, zuerst haben wir gedacht, ja, alles was ist, muss da sein. Halt an Unmittelbarkeit teil, ja. Ich hau dagegen und ist, ja. Auch ein Staat ist in dem Sinne, hat Teil an Unmittelbarkeit, ja. Das spüre ich immer dann, wenn der mir Geld aus der Tasche zieht, merke ich, oh, der ist aber ziemlich wirklich, dieser Staat. Das tut weh, aber man merkt daran, dass auch Institutionen, politische Institutionen, empirische Realität haben. Ist leider so. Also der Staat ist nicht nur eine Idee, sondern der ist eben auch empirisch real. Und ja, okay, ich will jetzt nicht zu viel jammern. Ja, erledigt. Der entscheidende Punkt ist, wir haben in unserem Sein das Nichts schon gefunden und haben dabei gemerkt, eigentlich sind unsere Gedanken hin und her gerast. Wir haben immer beim Versuch, unbestimmte Unmittelbarkeit zu denken, zwischen Sein und Nichts hin und her geswitcht. Und dieses Hin und Her switchen, was ist das eigentlich? Also sprich, wir fragen uns jetzt nach dem Sein der Synthese aus Sein und Nichts. Hegels Antwort: Werden. Sein, das in Nichtsein übergeht, ist Vergehen. Nichtsein, das in Sein übergeht, ist Entstehen. Also was wir mit unserem Gedanken unbestimmter Unmittelbarkeit eigentlich gedacht haben, ist Entstehen und Vergehen. Und zwar aber jetzt auch nicht so, dass wir zuerst gedacht haben, ah, wir gehen mal von Sein zu Nichts rüber und von Nichts zu Sein rüber, dann danach. Ja, das wäre so eine Art Verzeitlichung unseres Gedankens. Das dürfen wir nicht machen. Weil Zeitlichkeit oder was die Grundlage von Zeit ist, muss man auch schon wieder per Gedanke bestimmen. Das darf man nicht einfach so voraussetzen. Ja, Zeit, zum Beispiel das Nacheinander von Momenten. Wenn Zeit das Nacheinander oder Zugleichsein von Momenten ist, das kriegt man auch wunderbar hin mit relativistischer Physik, dieses Modell. Ja, das kann ja dann umgekehrt sein und je nach Betrachtungssystem sich umdrehen. Auf alle Fälle hat man es mit unterschiedlichen Zeitmomenten auf einer Zeitachse zu tun, die auseinander sind. Ja, Zeitmoment T1 ist nicht T2, ist nicht T3 und so weiter. Aber was für ein Gedanke steckt im Auseinander, Außereinandersein? Derselbe Gedanke liegt ja auch dem Raum zugrunde, ja, hinten links, vorne rechts, unterschiedliche Raumkoordinaten oder Raumzeitkoordinaten, denen liegt jeweils das Außereinandersein zugrunde. Aber was ist das für ein Gedanke? Also, wir wollen ja, das ist ein wichtiger Punkt für Hegel, wenn man nicht Voraussetzungen machen darf in dieser Erklärung, wie Denken funktioniert, dann darf man auch keine unbegründeten späteren Kategorien schon bei früheren einflechten, sondern man muss wirklich ganz streng, bierernst und nüchtern bei diesem Gedanken verharren. Und da haben wir eben gesehen, okay, eigentlich haben wir entstehendes Vergehen gedacht, indem ich entstehen, Übergang von Sein zu von Nichts zu Sein oder von Sein zu Nichts gedacht habe, habe ich eigentlich schon das Umgekehrte auch mitgedacht. Und insofern ist im Entstehen Vergehen enthalten, im Vergehen ist Entstehen enthalten. Und das kann man sich natürlich empirisch wunderbar veranschaulichen, nicht? Wenn ich wenn eine Sache vergeht, entsteht dadurch schon die nächste. Ja, oder wenn Sie eine Pflanze sehen, die gerade vom Keimling immer größer wächst und dann am Ende erblüht, dann ist eigentlich weder der Keim noch der Stängel noch am Ende das fertige Resultat die Pflanze, sondern die Pflanze ist all ihre Prozesse, nicht bloß am Ende das blühende Ding. Und insofern sind in jedem Entstehensprozess Vergehensmomente mit enthalten, nämlich genau dann, wenn die Pflanze aufblüht, ist sie eben kein Keimling mehr. Wenn sie noch Keimling ist, ist sie noch nicht Pflanze. Also das heißt, im Entstehen ist Vergehen unmittelbar enthalten, nicht bloß zeitlich nacheinander, sondern schon in einem Moment drin. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, und damit komme ich dann jetzt zum Ende, wo Hegel sagen würde, daran sieht man, dass eigentlich kein einzelner Moment verabsolutiert werden darf, sondern die Kette des Ganzen bildet das Wahre. Ja? Nicht der Keim ist die wahre Pflanze, auch nicht das Resultat, was Sie dann auf dem Rosenmarkt kaufen können, sondern nur die Gesamtpflanze ist das Wahre. Und dieses Wahre ist etwas, das eigentlich in sich widersprüchlich ist. Ja, also das ist, glaube ich, die größte Zumutung, die Hegel uns aufgibt. Nämlich der Spruch schon von Hegel in der Dissertation, glaube ich, war es. Ich habe es jetzt nicht so. In der Dissertation sagt er, Contradictio est regula veri. Also der Widerspruch ist die Regel der Wahrheit. Ja, der gute alte Aristoteles dreht sich gerade im Grabe rum. Platon hat auch schon versucht, den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch als Wahrheitskriterium aufzustellen, und Hegel sagt genau das Gegenteil. Und genau dieses Gegenteil, dass Widersprüche produktiv sind und nicht einfach nur, es gibt natürlich auch unproduktive Widersprüche. Ja, zum Beispiel Auschwitz. Wenn da drüber steht, Arbeit macht frei, das hat nichts mit Freiheit zu tun, das ist widersprüchlicher Quatsch, was da mit Menschen gemacht wurde. Ja, das wäre ein unproduktiver Widerspruch, den Hegel garantiert nicht als einen vernünftigen, produktiven Widerspruch deuten würde. Man muss halt unterscheiden und darf nicht jeden Widerspruch als Absurdität nehmen, sondern so wie wir das gerade gesehen haben, dass im Sein schon das Nichts schlummert und im Nichts schon wieder Sein schlummert, sprich Werden, genau in dem Sinne meint er, dass die Wirklichkeit ein sich entwickeln widersprüchliches, ein sich widersprüchliches zur Wahrheit entwickeln ist. Und da stecken wir heute noch drin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich danke auch und liefere jetzt das Kontrastprogramm. Ich lese aus einem kleinen Buch, was im letzten Jahr erschienen ist. Der Titel wurde schon genannt, was die Thesenführung dieser literarischen Annäherung, also darauf lege ich jetzt Wert, weil das ist jetzt nicht so philosophisch, die literarische Annäherung, die ich versuche, wird geleitet von dem Geist des Weines, dem ich Hegel also ein wenig unterstellt habe. Ob das so stimmt, wissen wir alles nicht. Es gibt Überlieferungen, dass man damals salopp gesagt kräftig gesoffen hat. Goethe irgendwie 3,5 Liter am Tag, Hegel lag etwas drunter. Ich habe mich aber dann belehren lassen, dass das ja, also da zuckt man erstmal zusammen, selbst wenn man selber Alkoholiker sein sollte. dass der Wein viel weniger Prozente hatte damals. Also insofern sind 4 Liter dann unter Umständen auch locker zu schaffen gewesen. Aber das am Rande. Worum es mir geht, wird originellerweise schon in der Einleitung dargeboten. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 bis 1831, war ein Spätentwickler. Als ältestes von 3 Kindern einer schwäbischen Beamtenfamilie behielt er den Status, der Älteste zu sein, lange bei. Während des Studiums der Theologie am Tübinger Stift, wo er sich mit Schelling und Hölderlin anfreundete, verpasste man ihm den Spitznamen der Alte. Und auch später, als Professor der Philosophie, waren die meisten seiner Kollegen deutlich jünger als er. Hegel glich dieses Manko durch zähe Beharrlichkeit aus. Seine Stärke war, dass man ihn gerne unterschätzte. Nach dem Studium verdingte er sich als Hauslehrer in Bern und Frankfurt am Main, avancierte dann auf Empfehlung des 5 Jahre jüngeren Schelling zum Professor in Jena und sah sich anschließend aufgrund der politischen Umstände zu einem Orts- und Berufswechsel gezwungen. Er wurde erst Chefredakteur der Bamberger Zeitung, danach Rektor am Ägidien-Gymnasium in Nürnberg. In der Folge begann Hegels eigenartiger Weg in den Ruhm. Man berief ihn 1816 zum Professor der Philosophie in Heidelberg, wo er 2 Jahre lang lehrte. Den Rest der ihm vergönnten Zeit verbrachte er in Berlin als Deutschlands bekanntester Philosoph, dessen Veranstaltungen alsbald Kultcharakter bekamen. Obwohl er wahrlich kein großer Redner war. Zitat: Hegel sprach nicht glatt, nicht fließend, fast bei jedem Ausdruck krächzte er, räusperte sich, hustete, verbesserte sich ständig. Zitat Ende. Hegel starb an den Nachwirkungen einer Choleraepidemie, die Berlin heimgesucht hatte. Im Tod war er nun nicht mehr der Älteste, wohl aber einer der berühmtesten Männer Preußens, die dahingerafft wurden. Hegel brachte der Philosophie einen Ordnungssinn bei, der ihr zuvor bei Kant schon nahegelegt worden war. Dieser Ordnungssinn wurde nun systematisiert und zum großen Ganzen aufgerundet. Eine solche Unternehmung konnte wohl nur von einem sehr deutschen Philosophen, einem wagemutigen Beamten der Philosophie, in Angriff genommen werden. Wobei Hegels Denkansatz, nämlich die Gedanken Gottes vor der Schöpfung zu denken, bereits eine vom Tiefsinn ummantelte Ungeheuerlichkeit darstellt. In seinem System sollten diese Gedanken zu höchster Vernünftigkeit und zum Abschluss eines Selbsterkennungsprozesses gelangen, dessen eigentliche Antriebskraft der Geist ist. Geist findet vorwiegend im Bewusstsein statt. Er bildet die unendliche Vielfalt der Welt der Gedanken im Kopf, deren andere Seite, die Realität, das Objekthafte, von Hegel keineswegs geleugnet wird. Die Wirklichkeit jedoch bedarf immer eines Wissens, um zu sich selbst zu kommen. Erst als gewusste Wirklichkeit ist sie vernünftige Wirklichkeit. Hegel, ein versierter Dialektiker, hantiert meisterhaft mit Gegensätzen, die er methodisch in den Prozess eines Denkens integriert, das alles formt und bestimmt. Subjektiver und objektiver Geist, individuelles und überindividuelles Bewusstsein gehen ineinander über, sodass der Einzelne immer nur ein Rädchen bleibt im Gang der abschnurrenden Weltgeschichte, die als geistiges Monumentalgeschehen vom Anbeginn aller Tage bis zum Schöpfungsende reicht. Das Individuum ist kaum mehr als ein Bewusstseinsträger, dessen Wert sich an seinesgleichen, das heißt an unendlich vielen anderen kleinen Bewusstseinsträgern, bemisst. Seine persönliche Befindlichkeit, sein Glück und sein Behagen interessieren nicht. Weshalb Hegel auch schreiben kann, Zitat: Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks, die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr. Zitat Ende. Hegel ist in seiner ganzen überschäumenden Widerkeit, in der gleichwohl auch immer das Unerhörte mitschwingt, einer der seltsamsten und zugleich interessantesten Figuren der Philosophiegeschichte. Kein anderer Philosoph hat es gewagt, die Welt derart rigoros in Gedanken zu pressen, und bei keinem anderen Philosophen liegt das Großartige, das Gewaltige so nah am Gemütlichen wie bei Hegel. 2 Seelen, könnte man sagen, wohnten in seiner Brust, woraus sich, bedenkt man in diesem Zusammenhang Hegels regelmäßigen Weinkonsum, eine gewagte These ableiten ließ. Es gab Hegel und Hegel, den Abenteurer des Geistes und den Bürger, der sich im Ruhm einhauste und dafür Sorge trug, dass sein Weinkeller nicht leer wurde. Im Übrigen konnte Hegel, dessen Schriften nicht gerade spannend sind, bei guter Tagesform auf die knappe, pointierte Form bedienen. Dann gelangen ihm Einsichten wie erkennen wollen, ehe man erkenne, ist ebenso ungereimt wie schwimmen zu lernen, ehe man sich ins Wasser wage. Oder die feine Rede vom Zerfließen der wirklichkeitslosen schönen Seele in sehnsüchtiger Schwindsucht. Später, als er glaubte, sich derart eindrücklich gefunden zu haben, dass er sich gern wieder verloren hätte, machte er sich manchmal einen Erinnerungsspaß. Dann saß er im amtgedunkelten Raum, nur Gewister und Knarren um sich herum. Die Frau, treue Seele, war längst zu Bett und schnarchte im ehelichen Gemach. Ein anfangs, zu Beginn ihrer gesegneten Verbindung, noch verführerisch anmutendes Geräusch, das ihn mit den Jahren allerdings zunehmend belästigte, ohne seiner Liebe Abbruch zu tun. Und er lauschte auf das, was in ihm war, ein Zuspruch, geflüstert von der Stimme, die für sein Ich sprach, das sich am liebsten einmischte, wenn es etwas zu trinken gab. Dann verbreitete es Behagen, zelebrierte ein privates Glück, das wie Personenschutz war ohne Personen. Vor ihm auf dem Tisch zwei Flaschen Rotwein, Staubfahnen bedeckt, aber schon leer getrunken. Sein Herz schlug matt und angenehm. Mit geschlossenen Augen versetzte er sich zurück in die Zeit, als alles begann. Es war die eigens an ihm erdachte und vorgeführte Geschichte des Herrn Professor Hegel. Aus dunklem Geläuf wurde ein Tunnel, ein Einwanderungstrakt, den er zunächst gemessenen Schrittes und gestaltlos durchquerte, dann jedoch in Beschleunigung nahm. Da verpasste man ihm Gestalt, kleine, knubbelige Gestalt, ein Speckbündel, das sich, je mehr es an Geschwindigkeit zuzulegen hatte, mit Röte überzog und einen Druck spürte, der es zu verformen, auseinanderzureißen schien. Schließlich aber war ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, feine Helle, der Druck auf ihn entlud sich in einem Schlag und Schrei und er fiel auf die Welt. Vor seiner armen Mutter, die es bei seiner Geburt fast zerhoben hätte, fiel er zu Boden. Man fing ihn ab und prügelte gleich auf ihn ein. Schläge auf sein verknautschtes Gesicht, sein verbrühtes Gesäß, eine dicke Weibsperson sprach auf ihn herab. Es klang wie eine Drohung. Später begriff er, dass alles freundlich gemeint war. Man wollte verlässlicher Freude Ausdruck verleihen. Ein Kind kam zur Welt, rührte das Herz an und sein Schicksal. Die Kinder starben früh damals. Manche Mütter gingen mit ihnen. Die Gesichter, an die er sich in seiner wiederholten Dämmerstunde erinnerte, waren schemenhaft. Ebenso der Raum, der für den Geburtsvorgang herhalten musste, das elterliche Schlafzimmer und die dicke Person, die er wie eine zu lang abgelagerte Bettwurst im Kopf hatte. Sie konnte nur die Hebamme gewesen sein. Namen spielen keine Rolle. Die Schläge hörten auf, er wurde gewaschen und gewickelt, was nicht viel sanfter vor sich ging. Man legte ihn an eine breite Brust, an der er nur zu ziehen brauchte, um bis zum Überlauf Milch zu bekommen. Heute mochte er keine Milch mehr. Damals war er auf sie angewiesen. Dieses allerfrühste Erinnerungsbild hatte keine Konturen, die Bestand gehabt hätten. Allerdings bot es ein Konzentrat, eine Mitgift fürs Leben. Eine Art Geruchsprobe war es, ein Stich in die Nase, angenehm. Er roch den Geist des Weines, der von draußen kam, dort, wo der Vater wartete und unentwegt auf sein Wohl trank. Unter der Türritze kroch er durch, der Geist des Weines, durch Schlüsselloch, nichts konnte ihn aufhalten. Der Geist des Weines war unwiderstehlich, er brauchte den Wein nicht, um Geist zu sein. In einer Geruchsprobe endete sein Erinnern, wenn er es zurücktrieb, in seine Anfänge hinein, die ein Leben einleiteten, das noch nicht zu Ende war, wohl aber zur Neige ging. Man musste es den herrschenden Meinungen nach für einzigartig, für unverwechselbar halten, obwohl es letztlich nur dazu diente, ein Exempel zu statuieren, eine bedachtsame Strafrunde am Ich, das eine Fiktion ist, ein notwendiger Wahn, ein lichtscheuer Hausmeister mit leibhaftiger Geschichte. Was er aus sich herausholte, sein Denken, war ihm selbst zu verdanken. Aber es geriet in die Arbeitsgänge des Wissens, wurde befördert vom Einfachen zum Mittleren, vom Höheren zum ganz hohen Dienst. Es verlor sich sein Denken, gewann sich wieder, erst verfremdet, dann kenntlich gemacht, nahm es konkrete Gestalt an im Allgemeinen, gefiel sich letztlich in zweckfreier Anschauung. Mit seiner Geruchsprobe kam er elegant von der Frühzeit zur Gegenwart zurück, denn es hatte sich ja eigentlich gar nichts verändert. Wenn er sich über sein Weinglas beugte, stieg ihm der gleiche Duft in die Nase wie damals. Der Vater stieg mit hoch, verschwommenes Antlitz mit Blaustich, Unwirsch verdunstet, grüßte, prostete ihm zu, verschwand in friedlicher Absicht. Der Geist, ließ sich daraus folgern, ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Er begründet ein Geisterreich, in dem die Toten tot sind, aber in Reichweite bleiben und ihren Teil haben am Großen und Ganzen. Über seinen ältesten Sohn, dem er gleich drei deutsche Namen gab, Georg, Wilhelm, Friedrich, hatte sich Vater Hegel mächtig gefreut. Bei den beiden anderen Kindern, die noch folgten, Bruder Georg Ludwig und Schwester Christiane, betrank er sich nicht mehr. Der Reiz des Neuen war dahin, wie überhaupt das Leben, gerade wenn es von außen zur Ereignislosigkeit angehalten wurde, schneller dahinging, als einem lieb sein konnte. Die Zeit hatte sich beschleunigt, holte unentwegt Luft, die sie mit Getöse wieder ausstieß. Das Ehern Gesetzte stand nicht mehr fest, wie es feststehen sollte. Dabei gab es, wusste Vater Hegel, keinen Grund, übermütig zu werden. Die Gegenwart war nicht besser als die Vergangenheit. Schließlich ragt keine Zeit entschlossener in die Zukunft hinein als die gerade herrschende. Sie spreizt sich auf als Moderne, ist im Recht, hat ihr Hier und Jetzt für sich. Darauf muss man sich nicht zugute halten. Es war eine Kopfsache. Im Kopf probten die Leute eine Aufbruchsstimmung, die auf Menschenfeier hinauslief. Der Mensch, weggerückt von der Demut, die ihm bislang gut bekommen war, trat in seine eigenen Fußstapfen. Er tapfte sich selber nach. Die göttlichen Wegbereiter zählten nicht mehr. Dabei stammten die Fußstapfen noch von ihnen. Nun wurden sie neu bemessen und am verhangenen Horizont zeigten sich künstliche Lichter, die sich vor die Sonne stellten. Zwei Flaschen Trollinger hatte Vater Hegel auf die Ankunft seines Ältesten geleert. Dann hatte er Tränen in den Augen, ihm war schlecht. Aus dem Ausland kamen die maßlosen Ideen, speziell aus Frankreich. In Schwaben aber würde man ihnen standhalten und weiterhin am Gottgegebenen hängen. Dafür wollte er sorgen, obwohl er nur ein kleiner Beamter war und nun einen kleinen Beamtensohn in den Arm gelegt bekam. Durch den Tränenschleier sah er ein Gesichtchen wie das eines Äffchens. Das Kind lachte nicht, schrie nicht. Es hatte, fand der Vater, auffällig hervorstehende Augen, die es auf ihn richtete, ein Blick wie eine Drohung. Er wischte sich die Tränen ab. Ein Mann, auch ein Beamter, sollte sich nicht allzu gerührt zeigen. Das geht gegen seine Männlichkeit. Und als er ein wenig klarer sah mit seinem getrübten Blick, erkannte er, dass sein Sohn wohlgeraten war, wenn auch vielleicht ein wenig zu schwer vom Kopf. Er kitzelte ihn dreimal, viermal unter den Ärmchen, in der Speckfalte, am kleinen Doppelkinn, an den Füßchen. Dann, sehr langsam diese Reaktion, bequemte sich sein Sohn zu einem wohlwollenden Lächeln. Von da an wurde es gut, sagte sich der Sohn, wenn er in seiner Berliner Wohnung saß, die treue Frau längst im Bett, die Dunkelheit schwer und bergend, die Weinflaschen leer. Eine hätte er sich noch holen sollen für heute. Und er in Erinnerung Maßnahmen an dem, was noch von früh auf verfügbar war. Das konnte nicht viel sein, versteht sich, denn Erinnerung wird gegeben und bezieht ihre Kraft am begleitenden Vergessen. Manchmal wird sie auch kraftlos, die Erinnerung verfällt vor der Zeit, dann bleibt nichts mehr hängen, der Mensch entzieht sich jedem Begriff, jeder Berechnung, wird umstandslos blöde. Sein Vater sah Hegel in den Erinnerungsstunden, die er wie eine Andacht betrieb, nur noch als Hülle, als blasse Figur ohne Gesicht, dafür mit wechselndem starken Bäuchlein. Schade, schon zu weit weg, obwohl ihm aus gleichen Tagen noch die Mutter präsent blieb. Er sah sie schlafen, erschöpft von der Geburt und dem Leben, das sie geschenkt hatte, ihr Gesicht im Alter noch schön, glaubte er, und manchmal hörte er aus der Ferne ein einfaches Lied. Das sang sie und musste dafür ihren Schlaf gar nicht unterbrechen. Die Mutter war eine Mutter gewesen, wie sie sein sollte. Sanft und besorgt, sie knickte nicht ein unter der Last der Familie, tat ihre Pflicht, das war das freie, ihr aufgebürdete Glück. Der Bruder, der später kommt und Soldat wird, um danach früh zu sterben, streicht durch seine Erinnerung als ein zu klein geratener Krieger. Er hat ein Steckenpferd und zwei Holzschwerter und bevor er sprechen kann, ahmt er das Donnern der Kanonen nach. Damit erschrickt er seine kleine Schwester Christiane, die nach der Mutter gerät, aber im Bann einer Ängstlichkeit steht, die sie nie los wird. Sie hängt an den Rockschößen der Mutter, verbirgt sich, auch wenn ihr keine Gefahr droht. Sie zittert vom bloßen Dasein auf einer Welt, die sie bis ins Alter für schwierig und feindselig hält. Vielleicht hätte ihr ein Mann helfen können, aber sie findet keinen Mann. Noch ehe einer den werbenden Blick auf sie heften kann, ist sie ihm weggehuscht. Einmal in der Sommerfrische, als die Hegelkinder zu einem Onkel auf die Alp gefahren sind, zeigt sich Georg Ludwig, der Krieger, als Feigling. Aus den blauen Wäldern sind sie zurückgekehrt, der Himmel über ihnen ein helles, mutwilliges Dach, das sich mit einem Mal verdüstert. Schwarze Wolken ziehen auf, es grollt und es brummt und da jagt auch schon einer jener Blitze zur Erde, von denen er, Hegel, der immer der Älteste bleibt, später sagen wird, es sei ein Einsichtsblitz gewesen. Ein Schlag in Gedanken, um tiefgreifende Wirkung zu erzielen. Aber hier auf der Alp reißt er nur den schwarzen Himmel auf, zugleich rollt der Donner, rollt über sie weg wie Steinschlag und Brüderchen Georg Ludwig geht in Deckung hinter seiner kleinen ängstlichen Schwester, die in diesem Moment nicht mal ängstlich ist, sondern nur steht und staunt und nicht weiß, wie ihr geschieht. Das sieht er Hegel aus seinem Berliner Arbeitszimmer heraus, in dem er zuletzt immer weniger gearbeitet hat. Lieber dafür geträumt, was er sich erlauben kann, denn die Arbeit seines Lebens ist abgeleistet. Alles andere erklärt er sich zur willkommenen Zugabe. War es so? Er dachte jetzt öfter, dass er sich vielleicht doch zu wenig mit sich selbst beschäftigt hatte. Immer war er schnell bei der Hand gewesen, wenn es galt, persönliche Belange unpersönlich werden zu lassen. Er vertraute einer Ordnung, die nicht von ihm war, obwohl er sie wie kein anderer nachzeichnen konnte. In sich war er eingehaust, fühlte sich wohl, sauwohl, aber das Ich mag er nicht. Nicht als selbstständiges Institut, nicht als eigenmächtigen Werber, allenfalls als Blickfang, Sprachgeber, als Resonanzboden lässt er es gelten. Manchmal muss man von weit her kommen, um jene Nähe zu erfahren, in der sich alles so, als wäre es nichts, auf den Begriff bringen lässt. Wer sich früh auf den Weg macht, geht lange und kommt immer nach Hause. Der Gang des Wissens zieht einen Kreis. Die Vorfahren der Hegels stammen aus der Steiermark und aus Kärnten. Einer heißt Johannes Hegel, ist Kannengießer und Genusstrinker. Er bringt es zum Bürgermeister von Großbottwar, wo heute noch ordentlich Wein getrunken wird. Die Hegels treten wie gestandene Leute auf. Sie sind Pfarrer, Schreiber und Advokaten. Die Familie ist verzweigt und gediegen, von Genialität keine Spur, zumindest dringt nichts nach außen. Das gilt für Hegels Großvater, der sich als Amtmann in Altensteig im Schwarzwald betätigt. Das gilt für seinen Vater Georg Ludwig Hegel, der Rentkammersekretär ist und Ende September 1769 eine junge Frau mit dem richtungsweisenden Namen Maria Magdalena Fromme heiratet. Als Georg Wilhelm Friedrich Hegel am 27. August 1770 in Stuttgart geboren wird, setzt er die Familientradition fort. Auch er gibt sich äußerlich bieder, hegt seinen Genius im Verborgenen. Ja, er hat große Mühe, ihn überhaupt zu finden. Nachdem er ihn aber gefunden hat, hält er sich mit ihm zur Arbeit an. Die große Idee braucht nur einen Wurf, ist seine Überzeugung. Sie muss jedoch ständig gehegt und gepflegt werden. Auch im Gedankenreich der Philosophie ist Vertrauen gut und Kontrolle besser. Hegel steigt in der Philosophie vom Außendienstmitarbeiter zum Aufsichtsratsvorsitzenden auf. Dabei ändert er an sich nur das Nötigste. Das Unabänderliche belässt er im Zugzwang. Seine Geschichte mutet erst schwäbisch, dann deutsch an. Woanders aber hätte sie sich nicht ergeben können. Was Hegel ausbreitet, ist ein Denkexempel, das nichts Geringeres wagt, als die Grenzen unseres armen Kopfes auszuloten. Dahinter, hinter den Grenzen, lauert entweder Gott oder der Wahnsinn oder gar nichts. Oder nur die Großausgabe jenes Geistes, dem sich der Philosoph Hegel anheimgab und Dienst verpflichtete. Er fing früh damit an, unscheinbar redlich, nicht dumm. Das alte Philosophenspiel, ich sehe was, was du nicht siehst, wollte er nicht spielen. Alle sollten sehen, was er sah. Dafür überging er die Ängste, verschwieg er die Zweifel, nahm er Selbstvergessenheit in Kauf. Als Kind freute sich Hegel auf die Schule. Man sagt ja auch heute noch, dass zwar zweckmäßigerweise fürs Leben gelernt wird, nicht für die Schule, nicht für Eltern oder sonstige Aufsichtspersonen, die ohnehin alles besser wissen. Eigentlich lernt man aber erst einmal für sich selbst. Woraus zu folgern wäre, dass ein jeder das Leben ist, für das er lernt. Eine Übereinstimmung, aus der sich gewagte und weniger gewagte Überlegungen ableiten lassen, die zunächst schlagartig einleuchten, dann jedoch, wenn man sie wiederholt, dreht und wendet und neu bedenkt, zu Verwirrung führen. Verwirrt wollte er nicht werden. Er wollte Klarheit und möglichst wenige Zweifel. In der Lateinschule, die er in Stuttgart besuchte, saß er in der ersten Reihe. Das war angemessen, fand er. Da hatte er alles im Blick und der Lehrer sah, wie er das Ärmchen hob und bereit saß, Antworten zu geben. Auch wenn er eigentlich gar keine Antwort wusste, es ging ums Prinzip. Fragen waren dazu da, beantwortet zu werden. Das Gebot eine gewisse Höflichkeit, ein fragender Mensch, indem er fragt, schenkt einem anderen Menschen Vertrauen, das nicht durch Schweigen übergangen werden darf. Während seine Klassenkameraden ihre Mühe hatten, still zu sitzen, war er anders. Saß still, auffällig still, was keine vorzeitige Erstorbenheit war, kein breit ausgelagertes Phlegma, sondern frühe Gewohnheit. In der übertriebenen Bewegung nämlich schmerzte ihm der Kopf, auch beim Laufen, die Gedanken purzelten durcheinander, entzogen sich jener Ordnung, die er zum Denken brauchte, damals wie heute. Die Unruhe indes, die sich bei den anderen in ständiger Verdrehtheit, in Zwicken und Necken, in schleifendem Herumrücken auf dem Stuhlgesäß zeigte, kannte er durchaus. Sie drehte sich ihm nur nach innen, lagerte dort als lautlos brodelnde Anspannung. Immer erwartete er etwas, ein Fortschreiben auch dieser allerersten Geschäfte, die an kein Ende kommen durften, denn es ging ja weiter, immer weiter. Auf Fragen ergingen Antworten, die zu neuen Fragen wurden, während die Glocken die Zeit anschlugen und die Sonne das Licht warf, während Alte starben und Kinder in die Welt kamen, während der hiesige König über die Köpfe hinweg regierte und eine Macht, die höher ist als der hiesige König, alles sicher in Gang hielt, während es Ruhe gab nur im Schlaf, dem aber, damit es nicht zu harmlos wird, die unruhigen Träume aufliegen. Einer der Lehrer, an die er sich erinnerte, hieß Gscheidle, ein schon ältliches, gebeugtes Männchen mit gezurrter Perücke, das sich am Rohrstock festhielt, um nicht fortwährend einzuschlafen. Ja, es war unendlich müde, das Männchen. Der Kopf sackte ihm nach vorn, auf die dünne Brust, noch während er sprach, in einnässender Rede, kein Satz kam ans Ende, denn vorher schlief es ein, mit halb offenem Mund, blödsinnig aussehend eigentlich, aber das wagte man nur hinter vorgehaltener Hand zu puscheln. Es gehörte sich nicht, für Kinder schon gar nicht, über Respektspersonen zu lästern. Ein Lehrer war eine Respektsperson, nicht jedoch Scheidle, den es allerdings zu entschuldigen galt, denn er hatte, sagte man, die schottische Schlafkrankheit, welche ihm bis zum Tod, der die transzendentale Variante des Schlafes ist, nicht mehr losließ. Dabei ging es nur um Sekunden. Wenn er einnickte, früher oder später, entfuhr ihm ein monumentaler Schnarcher, der ihn aus allen Träumen riss. Er schreckte hoch, krallte den Stock, fuhr genau an der Stelle fort, an dem ihm der Satz abgebrochen war. Eine bewundernswerte Leistung fand Hegel, der in seiner Berliner Wohnung am Fenster stand und in die Abenddämmerung starrte. Bewundernswert, denn er selbst in die Jahre gekommen hatte inzwischen Schwierigkeiten, sein Denken zu Ende zu bringen. Die Ordnung, die er zur Feier der Welt errichtet hatte, war brüchig geworden. Mit meinem Mal gab es Schlupflöcher, Verwinkelungen, Nischen. Seine Gedanken durften nun ungestraft umherziehen. Sie schweiften ab, drehten sich im Kreise, der ein anderer Kreis war, dunkles, untergründiges Terrain, nicht der Kreisgang des Denkens, an dem seine ganze Philosophie hing. Er hatte einen insgesamt unguten Verdacht. Der Geist des Weines war schuld. Jener allererste enthusiasmierende Beweger, der sein Leben anschob, ein unsichtbarer, unermüdlicher Brandbeschleuniger des Wissens, nichts hielt ihm stand, aber dann war er lastend geworden, das eigene Gewicht drückte ihn herunter, brachte ihn in träge Sesshaftigkeit, der Geist, freigestelltes, gottgleiches Medium, wurde wie der Geist des Weines, der hartnäckige Rückstände erkennen ließ, vom Weingeist blieb nur der Weinstein. Er setzte sich ab in den Gläsern in ihm, verknotete den Fluss der Gedanken und des Blutes. Konnte man sagen, unhöflich, dass er zu viel soff, so hatte es sein früherer Hausarzt Dr. Schulte Langen, ein grober Westfale, ausgedrückt, dem er daraufhin den Laufpass gab. Für die Wahrheit war er selbst verantwortlich, der Philosoph, nicht ein rotwangiger, plumpschädeliger Medikus, der sich allerdings an die vermuteten Tatsachen hielt. Wenn ich Sie so anschaue, hatte er gesagt, wenn ich Sie so anschaue, Sie hochrühmlicher Mensch, sehe ich Bedenkliches. Ihre Augen stehen hervor, sind galeertartig und trübe. Ihre Hände zittern, auch wenn Sie sich nur an Ihrer ungepflegten Perücke kratzen. Ihr Atem geht unverhältnismäßig schwer, Sie haben Schorf an der Backe, der entweder von fortgesetzter Unreinigkeit herrührt oder das Resultat einer schlecht verheilten Wunde ist, die Sie sich im täglichen Suff zugezogen haben. Sagen Sie nichts, es kann gegen Sie verwendet werden. Ich kenne Leute wie Sie, Herr Professor Hegel, Sie verbergen sich hinter einer zweifelhaften Ruhmseligkeit, die dazu beiträgt, über offensichtliche Laster hinwegzusehen, was aber ein wachsamer Mediziner nicht durchgehen lässt. Unser Eins sieht sehr viel genauer hin als ein Philosoph, der sich im Spekulativen herumtreibt. All Ihre sogenannten Beschwerden, Magendruck, Völlegefühl, saures Aufstoßen, Herzrasen, flagrante Nervosität bis hin zu Haar- und Zahnausfall und Ihre verschiedenen plötzlich auftretenden Absenzen haben nur eine Ursache, das Saufen. Ich saufe nicht, hatte Hegel daraufhin kraftlos erklärt, dabei rumorte doch schon die Wut in ihm. Ich trinke ab und zu ein Glas Wein, zu den Mahlzeiten beispielsweise. Zu den Mahlzeiten, hörte der Arzt, dann darf Ihre Existenz wohl als eine einzige langhaltende Mahlzeit bezeichnet werden. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein 3-Liter-Philosoph. Wie bitte? Ich will damit sagen, dass Sie mindestens 3 Liter Wein am Tag trinken. Nie und nimmer. Der Mann hatte recht, leider, aber er hatte kein Recht, es zu sagen. Hegel hielt nicht viel von Aposteln, am wenigsten von Gesundheitsaposteln, die ihr flüchtiges Dasein mit Regularien und Exerzitien durchzogen und sich dabei der Hoffnung hingaben, ein paar Zeittakte länger zu leben. Er gestattete sich lieber das bewährteste und verlässlichste aller Vergnügen, für das sich auch von den Anfangsgründen her gesundheitspolitische Motive ins Feld führen ließen. Schließlich hatten schon die Alten die Zuträglichkeit des Weines entdeckt. Sie wussten, dass er die Gefäße weitete, die Laune anhob, das Denken beflügelte. Auf Mengenangaben hatten sie tunlichst verzichtet. Von Schäden war keine Rede. Der Mensch gleicht, wenn er im Geist aufnahmebereit ist, einem Gefäß, das nicht überlaufen kann. Dennoch wäre weniger mehr gewesen, wusste er. Er selbst durfte sich das zugestehen, nicht aber eine Maultasche von Arzt, der die Welt nur als Erst zum Muster begriff. Ich möchte Sie bitten zu gehen, sagte Hegel, und bitte gehen Sie gleich. Sie setzen mich vor die Tür. Es wäre schön, wenn Sie das selbst besorgen können. Sie werden Schwierigkeiten bekommen, sagte Schulte langend und packte seine Gerätschaften in eine abgewetzte Arzttasche. Der Alkohol lagert sich im Gehirn ab. Er beeinträchtigt Ihre Denkfähigkeit, mit der es allerdings Ihrem Fach entsprechend ohnehin nicht weit her sein kann. Vielleicht reicht Ihr Lebenswandel noch für ein fortgeschrittenes Alter. Wer weiß, nicht jeder, der willentlich sündigt, wird gleich bestraft. Ich prophezeie Ihnen das siebhafte, nicht das triebhafte Gedächtnis. Sie werden eines schlechten Tages mehr Löcher in Ihren Hirnwendungen haben, als Ihnen lieb ist. Und jedes dieser schwarzen Löcher steht für schmerzhaftes Scheitern, für den Absturz eines Gedankens. Das werden Sie am Anfang noch wehleidig registrieren, danach werden Sie gar nichts mehr registrieren. Denn Ihr Bewusstsein hat sich sang- und klanglos verabschiedet. Sie werden ein Wrack sein, Herr Professor Hegel, ein gutmütiges, versoffenes Wrack, ein Mann für die Pflege. Guten Tag. Da ging er, der Arzt, und ward Gott sei Dank nicht mehr gesehen. Hegel stand am Fenster, sah die Lichter der Nacht, ein fernes Rauschen war in der Stadt, das von der Zeit sprach, die noch kommen sollte. Er liebte diese Dämmer- und Dunkelstunden, er liebte die bergende Nacht. Alles wurde ihm leichter. Das System, das er nach besten Kräften entworfen hatte, verlor sich in den Tiefen der Seele, der er erst jetzt im fortgeschrittenen Alter verhaltene Aufmerksamkeit schenkte. Es ging ja nicht anders. Wer zu früh absteigt zur Seele, kommt darin um. Schön.